Ja, Jochen, vielen Dank für die einleitenden Worte, für das Gebet. Darum geht's. Gottes Wort. Ja, wir wollen auf seine Worte hören. Er soll doch bitte zu uns sprechen. Das ist das Ziel. Wenn er mich dazu gebrauchen kann, dann freue ich mich sehr drüber. In unserer Predigtreihe beschäftigen wir uns ja mit dem Jakobusbrief. Martin und Jochen haben bereits darüber gepredigt und sie haben uns gezeigt, dass Kapitel 1 vom Jakobusbrief im Schwerpunkt um das Thema Versuchungen geht. Jochen hat uns das letzte Mal vorgestellt, in den Versen 13 bis 15 von Kapitel 1, verschiedene Arten von Versuchungen. Also ausgehend von diesem Abschnitt hat Jochen das Thema Versuchungen vorgestellt und dabei drei Arten vorgestellt. Nur mal einen kurzen Rückblick, damit wir den Zusammenhang sehen, weil meine Verse genau an dieses Thema anschließen und das ergänzen. Diese drei Arten, die der Jochen uns vorgestellt hat, waren zum einen Versuchungen, die aus den Begierden oder den Lüsten kommen, aus uns selbst. Denn die zweite Art Versuchungen waren Versuchungen, die direkt von Satan kommen. Und die dritte Art Versuchungen sind Versuchungen, die von Gott kommen. Die erste Art, Versuchungen aus den eigenen Begierden oder Lüsten. Jochen hat uns biblische Beispiele dafür gegeben, nämlich unter anderem Eva im Garten Eden, die durch die Lust ihrer Augen gezogen wurde, oder in gleicher Weise auch David in der Begebenheit mit Bathseba. Ja, David hat in der Folge der Versuchung Ehebruch begangen mit Bathseba und hat dann auch angeordnet, dass ihr Mann getötet werden soll. Man sieht also, dass diese Art von Versuchungen eine gewisse Absicht haben, ein Ziel. Sie wollen zur Sünde verleiten. Und die Folge von dieser Sünde ist natürlich dann die Störung unserer Gemeinschaft mit Gott und letztlich die Trennung von Gott. Weil, wir wissen es, ein sündiger Mensch kann keine Gemeinschaft haben mit dem heiligen Gott. Also, Versuchung 1, die Versuchungen, die aus unseren eigenen Begierden und Lüsten kommen, Versuchung zur Sünde mit der Folge Trennung von Gott. Die zweite Art sind die Versuchungen, die direkt von Satan kommen. Ja, Satan arbeitet mit Zweifel und Halbwahrheiten. Er kennt unser sündiges Fleisch, unsere Schwachstellen und er lauert darauf, uns nur zu verschlingen. Lesen wir im 1. Petrusbrief. Und auch seine Absicht ist es natürlich, uns zur Sünde zu verleiten, um damit diese Gemeinschaft und die Beziehung zu Gott gestört ist und der Sünder letztlich von Gott getrennt ist. Also zwei Arten von Versuchungen, die in dieselbe Richtung zielen, Verleitung zur Sünde, damit die Beziehung zu Gott gestört ist. Die dritte Art Versuchungen sind Versuchungen, die von Gott kommen. Und diese Art Versuchungen, die haben natürlich eine ganz andere Absicht. Gottes Absicht, wenn er uns in eine Versuchung führt, ist es, dass wir im Glauben wachsen, dass wir fest werden, dass wir stark werden. Und deswegen verwenden auch viele Bibelübersetzungen an der Stelle, obwohl es im Griechischen dasselbe Wort ist, nicht das Wort Versuchung, sondern Prüfung, um dort den Unterschied zu machen. Ja? Gott führt uns auch immer wieder in eine Prüfung. Und Gott ist in allem gut, in allem, was er tut und geschehen lässt. Und sein Ziel mit dieser Prüfung ist eben, dass unsere Gemeinschaft mit ihm intensiver wird. Ganz anders wie vorher. Es geht nicht um Trennung oder Störung der Gemeinschaft, sondern um Intensivierung dieser Gemeinschaft. Das ist Gottes Ziel. Biblische Beispiele für diese Art von Prüfungen sind zum Beispiel Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi, Apostelgeschichte 16, und auch Hiob. Um das nur ein bisschen auszuweiten, gehe ich nochmal ganz kurz auf dieses Thema ein, weil es sehr, sehr wichtig ist, dass auch wir unterscheiden können, wo stecke ich drin, was ist es, dass wir nicht ein falsches Bild von Gott kriegen. Paulus und Silas haben in Philippi nichts falsch gemacht. Sie haben nicht gesündigt. Und doch werden sie festgenommen, sie werden mit Ruten geschlagen, sie werden ins Gefängnis geworfen und dann in diesen Stock gesperrt. Man sieht also, es war nicht ihre eigene Begierde, der sie in irgendeiner Weise gefolgt sind und deswegen in diese schwierige Situation gekommen sind, sondern es war Gott. Gott hat sie in diese Situation geführt. Und es hat selbst für diese Männer lange Zeit gedauert, viele Stunden bis sie es in der Weise annehmen haben können. Es war erst Mitternacht. Als sie dann zur Freude gekommen sind, gebetet haben und Gott gelobt und gesungen haben, in dieser schwierigen Situation. Und in der Folge sieht man, dass Gott große Wunder vollbracht hat, ein Erdbeben, das Gefängnis öffnet sich und in der Folge Menschen zum Glauben gekommen sind. Der Kerkermeister, das ganze Haus von ihm, alle haben das Evangelium gehört, waren überwältigt von diesem Gott und sind errettet worden. So sieht man, das war eine Prüfung, in die Gott Paulus und Silas geführt hat und sie gestärkt aus dem Ganzen herausgegangen sind und großer Segen entstanden ist, in dem Menschen zum Glauben gekommen sind. Wenn man Hiob betrachtet, ganz interessant, von Hiob liest man, dass er lauter, aufrichtig und gottesfürchtig war und dass er das Böse mied. Ich lese in Hiob Kapitel 1 den entsprechenden Vers. Hiob Kapitel 1, Vers 1. Es war ein Mann im Lande Us, sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Ein wunderschönes Zeugnis, großes Zeugnis. Ja? Rechtschaffen, redlich, er mied das Böse. Und doch sieht man in dem Buch, dass Gott ihn in eine Prüfung führt, indem er ihn in die Hand Satans gibt. Kapitel 1, Vers 12. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Gott gibt diesen Hiob ganz in die Hand Satans, ausgenommen seines Lebens. Aber warum macht Gott sowas? Im Verlauf sieht man, Gottes Ziel war, dass Hiob im Glauben wächst. Hiob hatte nämlich ein falsches Bild von Gott und Gott wollte das korrigieren. Gott wollte, dass er weiterkommt, dass er im Glauben wächst. Und deshalb führt Gott ihn in diese notvolle Zeit. Und er kommt mit Hiob auch ans Ziel. Am Ende vom Buch Hiob, in Kapitel 42, spricht Hiob folgende Worte aus. Hiob Kapitel 42, die Verse 5 und 6. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Also Hiob spricht mit Gott. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Hiob bekennt, dass er vorher Gott nur vom Hörensagen her gekannt hat. Er hat gar nicht wirklich Gott kennt. Das bekennt er dann an der Stelle. Aber jetzt, durch diese Prüfung, hat er Gott gesehen. Er hat ihn wirklich kennengelernt, das, was passiert. Er hat Gott erlebt. Und das war Gottes Ziel. Dieses wirkliche Kennenlernen. Gott wollte ihn weiterbringen und hat ihn deswegen in diese Prüfung geführt. In so eine schwierige und notvolle Zeit, in der aber am Ende großer Segen entstanden ist. Dies zwei Beispiele für Versuchungen, Prüfungen, in die Gott führt. Und deswegen, zurück zum Jakobusbrief, kann Jakobus im Kapitel 1 auch den Brief in der Weise beginnen, dass er schreibt, Kapitel 1, die Verse 2 und 3, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Haltet es für lauter Freude. Ja? Wie kann man das für Freude halten, wenn man in so notvolle Zeiten kommt, wie Paulus und Silas oder Hiob? Aber wenn man aufs Ende schaut, wenn man sieht, es ist Gott, es ist dieser liebende und gute Gott und der hat ein gutes Ziel, nämlich fest zu werden im Glauben, zu wachsen im Glauben, ihn mehr kennenzulernen, dann kann man es für lauter Freude halten. Man sieht eben in diesem Vers auch, dass es hier nicht um Begierden, um Sünde oder Tod geht, sondern um die Bewährung des Glaubens. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Die ersten 12 Verse von dem Jakobusbrief, da geht es um Glaubensprüfungen, um Versuchungen, in denen sich der Glaube bewähren soll. Dinge, Situationen, in die Gott führt, mit dem Ziel, zu wachsen. Es geht um Prüfungen, die man mit Freude annehmen soll, weil sie von Gott kommen und Gottes Ziel es ist, dass man ihn besser kennenlernt und so im Glauben wachsen darf. Und genauso ist es eben auch für uns ganz wichtig zu erkennen, um welche Art von Versuchungen geht es denn? Geht es um eine Versuchung zur Sünde oder führt Gott mich in eine Glaubensprüfung? Und eine Hilfe, um dies unterscheiden zu können, ist es, sich mal die Frage zu stellen, habe ich denn überhaupt eine Wahlmöglichkeit oder nicht? Erinnern wir uns, Paulus und Silas, sie hatten keine Wahlmöglichkeit. Sie haben nichts falsch gemacht und sind trotzdem ins Gefängnis gekommen. Sie haben sich nicht dafür entschieden, geschlagen zu werden, ins Gefängnis gesperrt zu werden, in Stock gesperrt zu werden. Aber Gott hat sie da reingeführt. Wie war es bei Hiob? Auch er hatte keine Wahlmöglichkeit. Er hat sich nicht entschieden, alles zu verlieren. Aber Gott hat ihn da reingeführt. Er hat ihn in diese Situation geführt. Ganz anders David. Wie war es denn bei ihm? Er steht auf dem Dach, sein Blick schweift umher und sieht diese wunderschöne Frau beim Baden, beim sich waschen. Gut, der erste Blick war noch nicht das Problem. Dafür konnte er nichts. Aber er hatte dann eine Entscheidung. Schaue ich genauer hin oder schaue ich weg? Und er hat sich entschieden, genauer zu schauen, genau zu betrachten. Es war seine freie Entscheidung, seine aktive Entscheidung. Es war die Lust der Augen, die ihn gelockt hat. Und er hat sich dafür entschieden. Und in der Folge Sünde entstanden, viel Leid. Also, die Frage, habe ich eine Wahlmöglichkeit? Oder ist es eine Situation, wo ich mich wirklich geprüft habe, wo ich nichts erkenne, dass ich was falsch gemacht habe und Gott hat mich trotzdem da reingeführt? Dann ist es eine Glaubensprüfung. Dann sollen wir es mit Freude annehmen. Und die ersten Verse vom Jakobusbrief beschreibt Jakobus so wunderbar, dass Gott uns nicht alleine lässt in dieser Prüfung. Er sagt, wem Weisheit mangelt, der bitte ihn. Und Gott gibt ganz bereitwillig und gerne. Und er macht gar keine Vorwürfe. Gott möchte mit dir und mir durch diese Glaubensprüfung durchgehen. Weil sein Ziel ist es ja, zu stärken, zu festigen. Und nicht kaputt zu machen, runterzuziehen, zu zerbrechen. Ja, Jakobus spricht eben über diese beiden Arten von Versuchungen. Versuchung zur Sünde oder Glaubensprüfung von Gott. Die ersten Verse, denke ich, sind eben genau diese Art Glaubensprüfung. Und die Verse 13 bis 18 haben wir gesehen, da geht es um diese Versuchung zur Sünde. Jochen hat das letzte Mal ausführlich darüber gesprochen. Meine Verse heute sind die Verse 16 bis 18 und sie schließen direkt an diesen Sinnabschnitt an. Und deswegen lese ich jetzt nochmal die Verse im Zusammenhang, sprich ich lese Jakobus 1, die Verse 13 bis 18. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Soweit unser Text für heute. Jakobus zeigt also, dass eine Versuchung zur Sünde auf keinen Fall von Gott kommt, sondern dass wir durch unsere eigenen Lüste und Begierden zu Sünde versucht werden. Und im Anschluss daran kommt eben der Vers 16 und Jakobus schreibt, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, irrt euch nicht, das ist ein ganz starker Aufruf. Jakobus spricht sie an als seine geliebten Brüder, seine geliebten Geschwister, er liebt sie, er hat ein großes Anliegen für sie. Und das, was er hier schreibt, das ist ihm ganz, ganz wichtig. Er will auf gar keinen Fall, dass seine Geschwister sich in diesem Punkt irren. Es ist ein wesentlicher und wichtiger Punkt. Man kann, wenn man sich das Wort anschaut, es geht darum, in die Irre zu gehen, sich zu täuschen oder auch sich verführen zu lassen. Und das ist Jakobus ganz wichtig. Irrt euch nicht, lasst euch da nicht in die Irre leiten. Und was ist im Jakobus denn so wichtig? Aus dem Zusammenhang haben wir es schon gesehen. Es geht hier um die Frage, woher kommt denn die Versuchung zur Sünde? Was ist denn die Quelle? Und Jakobus ist es eben so wichtig zu zeigen, diese Art von Versuchung kommt auf gar keinen Fall von Gott. Weil Gott wird nicht vom Bösen verführt, in dem Sinn, dass das Böse durch Gott wirkt. Und Gott selbst versucht auch niemand zum Bösen. Und das ist der Punkt, der für Jakobus so wichtig ist. Und der Abschnitt beginnt genau so. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Und in die weiteren Verse sehen wir, es geht um Versuchung zum Bösen, Versuchung zur Sünde. In Galater 5 werden die Werke des Fleisches aufgezählt. Und unter anderem werden genannt Hurerei, Zorn, Trunkenheit. Niemand soll sagen, wenn er anderen Frauen mit Augen der Lust nachschaut, ha, Gott hat mich eben so gemacht. Ich bin eben so. Oder niemand soll sagen, wenn er schnell zornig wird und sich dann nicht mehr richtig beherrschen kann, Gott hat mich so gemacht. Ist halt so. Und niemand soll sagen, wenn er einfach immer wieder zu viel trinkt, ah, schmeckt mir einfach so gut. Ist halt so. Gott hat mich so gemacht. Nein. Niemand soll sagen, dass er von Gott zur Sünde versucht wird. Weil das stimmt nicht. Es ist einfach nur eine faule Ausrede, um die eigene Verantwortung für die Sünde auf Gott abzuwälzen. Und deshalb warnt Jakobus an diesem Punkt die Geschwister so deutlich, irrt euch nicht in diesem Punkt. Gott versucht nicht zur Sünde. Und um die Geschwister in diesem Punkt zu helfen, stellt er ihnen Gott vor. In den folgenden zwei Versen beschreibt Jakobus ihnen Gott, verschiedene Aspekte von Gott. Und er zeigt immer wieder, wie falsch es ist zu denken, dass Gott es wäre, der zur Sünde versucht. In Vers 17 lesen wir, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Denken wir mal über diese Worte nach. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Und wenn da steht, jede gute Gabe, dann ist es jede gute Gabe. Dann gibt es da keine Ausnahme. Jede gute Gabe, die ich empfangen darf, ist von Gott und von keiner anderen Quelle. Ich habe nicht eine einzige gute Gabe von irgendjemand anderem erhalten. Die Quelle jeder guten Gabe ist Gott. Und was zeigt es von Gott? Es zeigt, Gott gibt nur Gutes. Gott gibt mir nur Dinge, die gut für mich sind. Er führt mich nur in Situationen, die gut für mich sind. Eben gut in dem Sinn, dass es Situationen sind, in denen ich ihn mehr erleben kann. Weil ich im Glauben wachsen kann in diesen Situationen. Gott gibt nur vollkommene Geschenke. Geschenke ohne Makel, ohne Beigeschmack. Und alles, was Gott gibt und schenkt, ist gut und vollkommen. Also wie falsch ist es dann zu denken und zu sagen, ich werde von Gott zum Bösen verführt. In Vers 17 verwendet Jakobus auch eine spezielle Bezeichnung für Gott. Er nennt Gott den Vater der Lichter. Das zeigt, dass Gott der Ursprung und der Schöpfer der Lichter und des Lichtes ist. Gott hat das Licht an sich erschaffen. Das darf man lesen ganz am Anfang in der Bibel. 1. Mose 1 im Schöpfungsbericht. Alles beginnt damit. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Am Anfang der Schöpfung war alles Finsternis, alles finster. Und Gott beginnt damit, dass er zuerst durch die Macht seines Wortes Licht erschafft. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Das Licht hat er von der Finsternis getrennt. Er hat es geschieden davon. Das Licht sollte Tag heißen, die Finsternis Nacht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott ist der Schöpfer dieses Lichts. Das Licht an sich. Ja. Und später liest man dann, dass Gott eben nicht nur das Licht an sich erschaffen hat, sondern auch die Himmelskörper, Sonne, Mond und Sterne. 1. Mose 1, Vers 16 steht: Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Ja, Gott hat die Himmelslichter erschaffen. Er ist der Vater der Lichter, hat Sonne, Mond und die Sterne erschaffen. Aber Gott ist eben, hat nicht nur das Licht und die Himmelslichter erschaffen, sondern er selbst ist ganz Licht und keine Finsternis ist in ihm. Das darf man lesen im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief schreibt Johannes das. 1. Johannesbrief 1, im Vers 5, darf man das lesen. Dort steht: Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Ja. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist da in ihm. Kein bisschen Finsternis, sondern er ist nur Licht. Durch und durch. Und damit ist gemeint, dass Gott absolut heilig ist. Er ist rein, er ist gerecht. In jeder Hinsicht absolut. Gott zeigt, dass Licht und Finsternis eben keine Gemeinschaft haben können. Wo Licht ist, so ist keine Finsternis. Die beiden Dinge schließen sie aus. Entweder Licht oder Finsternis. Und Gott ist ganz Licht. Genauso wie in der Schöpfung. Gott hat das Licht von der Finsternis getrennt. Und Gott ist Licht und Sünde ist Finsternis. Und weil Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist, kann Gott nichts Schlechtes geben. Ja? Er kann eben nicht zum Bösen versuchen, weil er ganz rein und gut ist. Und Jakobus beschreibt Gott auch noch weiter in dem Vers. Er sagt im Vers 17, dass bei diesem Vater der Lichter keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Bei Gott gibt es keine Veränderung. Er ist immer gleich. Es gibt da auch wieder keine Ausnahme. Er ist immer gleich. Wenn man jetzt schaut auf seine Schöpfung, auf die von ihm geschaffenen Lichter, dann sieht man, dort ist Veränderung. Diese Lichter verändern sich sehr wohl. Die Sonne, die strahlt mal heller, mal nicht so hell. Mit bloßem Auge sieht man das nicht, aber mit so speziellen Teleskopen kann man sehen, dass auf der Sonne Sonnenflecken haben. Das ist das sichtbare Zeichen dafür, dass da Prozesse ablaufen. Die Sonne pulsiert. Das ist diese Sonnenaktivität. Das ist deutlich messbar. Das hat Einfluss auf unser Klima. Sie ist mal heller, mal nicht so hell. Und das sind nicht äußere Einflüsse, sondern das ist die Sonne selbst in sich, die sie verändert. Wenn man auf den Mond schaut, auch er verändert sich ständig, aber nicht in sich selbst. Der Mond ist ein großer Gesteinsbrocken, ja, der um die Erde umkreist. Und auf diesem Gesteinsbrocken, der erkaltet ist, da laufen keine Prozesse ab. Und doch verändert er sich ständig in unserer Wahrnehmung. Mal schauen wir in den Nachthimmel und sehen eine wunderschöne schmale Sichel. Mal schauen wir in den Nachthimmel und sehen einen vollen Mond. Mal ist er näher, mal ist er weiter weg. Er verändert sich ständig. Aber diese Veränderungen kommen eben nicht aus sich, aus ihm selbst, sondern sind äußere Einflüsse. Je nach Stellung, Sonne, Erde, Mond zueinander, verändert er sich in unserer Wahrnehmung. Es sind äußere Einflüsse, die den Mond verändern. Das heißt, die Himmelslichter, die verändern sich ständig, entweder in sich selbst oder durch äußere Einflüsse. Aber Gott ist da ganz anders. Der Vater der Lichter, bei ihm ist keine Veränderung, noch der Schatten eines Wechsels. Das heißt, Gott ist in sich immer gleich, verändert sich nicht. Und Gott kann auch durch einen äußeren Einfluss nicht verändert werden. Also eben nicht wie die Sonne, die in sich sich verändert und eben nicht wie der Mond, der von äußeren Einflüssen verändert wird. Gott ist immer gleich, er ist immer Licht und in ihm ist keine Veränderung und auch von außen kann nichts dieses Licht beeinflussen. Und es ist so schön, finde ich, wie Jakobus Gott hier vorstellt. Man sieht einmal, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott. Gott gibt nur Gutes. Warum? Weil er selbst durch und durch gut ist. Er ist ganz heilig, ganz rein und er ist der Vater der Lichter. Er selbst ist ganz Licht und gar keine Finsternis ist da in ihm. Und dieser wunderbare Gott, der durch und durch gut ist und nur Gutes gibt, der verändert sich auch nicht. Der bleibt immer gleich. Da kann man sich drauf verlassen. Und eben auch, wenn man in so eine notvolle Zeit von Gott geführt wird, kann man sich drauf verlassen. Gott hat sich jetzt nicht verändert. Er ist immer noch gleich. Er ist gut. Er ist ganz Licht und keine Finsternis ist in ihm. Wie groß und wunderbar ist dieser Gott? Und wie absurd und falsch ist es also zu denken oder zu sagen, ich werde von Gott zum Bösen versucht. Abwegig, oder? Und wie sehr führt das solches Denken, wenn man dem Denken folgt, in die Irre? Es entsteht ein völlig falsches Bild von Gott. Und deswegen ruft Jakobus auf, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst, aber versucht niemand. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Und Jakobus geht aber sogar noch weiter. In Vers 18 erinnert Jakobus jetzt seine geliebten Geschwister daran, was die beste Gabe ist, die Gott gegeben hat, und was das vollkommenste Geschenk ist, das er geschenkt hat. In Vers 18 heißt es, nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Jakobus erinnert seine Geschwister daran, dass Gott sie gezeugt hat. Gott ist also nicht nur der Vater der Lichter, sondern er ist auch der Vater von Jakobus und der Vater von seinen geliebten Geschwistern. Jakobus meint hier nicht, dass Gott sie gezeugt hat in dem Sinn, dass er sie leiblich erschaffen hat, sondern hier geht es um den Sinn, dass Gott sie geistig gezeugt hat. Es geht ja nicht um ein irdisches, vergängliches Leben, sondern um ein geistiges, ewiges Leben, weil Gott hat sie ja gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Es geht um ein geistiges Leben hier. Gott gebraucht sein wunderbares Wort, die Bibel, um dieses neue und ewige Leben zu schenken. Gott spricht durch sein Wort in unsere Herzen. Er zeigt uns die Bosheit, die Sündhaftigkeit und er zeigt uns unsere Verlorenheit. Gott zeigt uns, dass wir getrennt sind von ihm und dass da keine Gemeinschaft ist, weil die Sünde uns von diesem heiligen Gott trennt. Alles dies zeigt er uns durch sein Wort. Das Wort der Wahrheit. Gott zeigt aber auch in seinem Wort den Ausweg aus dieser Verlorenheit. Er zeigt, dass allein der Glaube an seinen Sohn Jesus Christus an Menschen rettet. Gott zeigt, dass nur durch den Glauben an Jesus Christus ein Mensch neues, ewiges Leben erhalten kann. Es ist ein Leben, das dann in Gemeinschaft mit Gott passieren darf. Jetzt und in ewiger Gemeinschaft mit ihm. Und war Gott in irgendeiner Weise dazu gezwungen, den Menschen diese Möglichkeit der Rettung zu geben? Nein. Jakobus schreibt, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt. Es war Gottes eigener, ganz freier Wille. Es war seine Entscheidung, es zu tun. Wir Menschen können uns Gottes Liebe nicht irgendwie verdienen oder erkaufen. Noch kann irgendjemand ihn zu irgendwas zwingen. Aber es war doch sein eigener, freier Wille. Gott liebt uns Menschen und bietet uns die größte aller Gaben an, nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Und durch ihn ewiges Leben mit ihm. In Johannes 3, Vers 16, der ganz bekannte Vers, steht es so schön kompakt zusammengefasst. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist die größte Gabe. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott hat seinen Sohn gegeben, seinen geliebten Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Jesus ist am Kreuz gestorben, getrennt von Menschen und getrennt von seinem geliebten Vater im Himmel. Und Gott hat ihn gegeben mit einem Ziel. Mit dem Ziel, dass jeder, der an diesen Sohn glaubt, an diesen Sohn Gottes, an Jesus Christus, dass dieser nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott. Die beste und größte Gabe und das vollkommenste Geschenk überhaupt ist sein Sohn, Jesus Christus. Und Jakobus schreibt weiter in dem Vers, dass Gott sie gezeugt hat, damit sie eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Was meint er damit vielleicht? Ja, die Erstlingsfrüchte, das waren die ersten Früchte einer Ernte, also die zeitlich gesehen als erstes geerntet wurden. Jakobus bezieht dieses Bild auf sich und seine Geschwister. Und das bedeutet, dass Jakobus und seine Geschwister, an die er schrieb, das waren ja Juden. Und sie haben Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen. Sie waren also zeitlich gesehen mit die Ersten, die dadurch neues Leben erhalten haben und so zu einer neuen Schöpfung wurden. Sie waren also in gewisser Weise die Erstlingsfrucht dieser neuen Schöpfung. Gott hat gezeugt, Gott hat gesät und die Frucht ist entstanden. Jetzt zurück zu unserem Ausgangsthema. Warum schreibt Jakobus das alles in diesem Zusammenhang? Es geht ja um die Tatsache, dass Jakobus seine Geschwister warnt, dass sie sich nicht irren sollen. Gott verführt nicht zum Bösen. Und um das nochmal deutlicher zu unterstreichen, schreibt er diesen Vers 18. Er erinnert seine Geschwister daran, denkt daran, Gott war es, der uns gezeugt hat. Gott hat uns aus freiem Willen dieses neue Leben geschenkt und uns oder hat sie dadurch zu einer neuen Schöpfung gemacht. Gott hat dafür, das wissen wir aus dem Wort der Wahrheit, das Allerbeste gegeben, seinen geliebten Sohn. Und Gottes Ziel ist, dass Menschen wieder in Gemeinschaft sind mit ihm. Und jetzt die Frage, warum sollte dieser Gott, der so viel Mühe aufwendet, um Menschen zu retten und zurückzuführen in Gemeinschaft mit ihm, warum sollte dieser Gott aktiv diese erretteten Menschen wieder zum Bösen verführen? Wo die Folge, die Trennung oder die Störung dieser Gemeinschaft ist, macht überhaupt keinen Sinn. Es ist absurd. Niemand gibt das Allerliebste, um anschließend die, die er dadurch errettet hat, zum Bösen zu verführen. Sehen wir, Jakobus gibt seine Geschwister wirklich in ganz wenigen Worten ganz viele Hilfen, damit sie unterscheiden können, was ist eine Versuchung zum Bösen und was ist eine Glaubensprüfung, in die Gott mich führt. Gott versucht nicht zur Sünde. Und für Jakobus war das eben ganz, ganz wichtig, dass er seine Geschwister da stärkt, damit sie sich in diesem Punkt nicht irren. Und um das zu erreichen, hat er ihnen Gott vorgestellt. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Jakobus zeigt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott. Gott gibt nur Gutes. Gott ist der Vater der Lichter. Er ist selbst ganz Licht und gar keine Finsternis ist ihm. Gott ist durch und durch gut, ganz heilig, ganz rein. Und Gott verändert sich nicht. Und er kann auch von außen nicht verändert werden. Er ist und bleibt immer gut. Und Gott hat ihnen aus freiem Willen neues Leben geschenkt. Er hat dafür seinen geliebten Sohn gegeben. Warum sollte er sie dann zum Bösen verführen? Gott ist nicht die Quelle der Versuchung zur Sünde. Und nochmal die beiden Verse. Jakobus 1, die Verse 13 und 16. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Und der Vers 16, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Und so auch der Aufruf an uns, irren auch wir uns nicht, geliebte Brüder in Grassau, dass wir in diesem Punkt wirklich feststehen. Amen.